Herr, schenke uns ein Herz für dein Wort und ein Wort für unser Herz. Amen. Ich lese uns den Predigttext für heute. Der steht in 1. Mose 12, 1 bis 4. Und ich vermute, dass so ziemlich jeder hier und auch an den Bildschirmen diesen Text schon mal gehört hat. Gott gibt Abraham einen Auftrag. Der Herr sagte zu Abraham: Verlass dein Land, deine Verwandtschaft und das Haus deines Vaters. Geh in das Land, das ich dir zeigen werde. Ich will dich zum Stammvater eines großen Volkes machen. Ich will dich segnen und deinen Namen groß machen, so dass du ein Segen wirst. Ich werde die segnen, die dich segnen. Wer dir aber Böses wünscht, den werde ich verfluchen. Alle Völker der Erde sollen durch dich gesegnet werden. Da ging Abraham los, wie der Herr es ihm befohlen hatte. Lot ging mit ihm. Das ist ein Text, den wir von der Jungscha bis zum Gottesdienst immer und überall hören und der uns so vertraut ist, der aber von einem Riesenaufbruch erzählt. Und ich glaube, dass Aufbrüche nicht nur damals in der Bibel stattgefunden haben, sondern heute genauso. Sabine hat eben schon erzählt und mir sind spontan richtig viele Menschen in der Gemeinde eingefallen, die ich fragen wollte und auch teilweise habe, ob sie ihre Geschichte erzählen. Und ich habe einen gefunden, der das nochmal tun möchte, und das ist der Hartmut und der Hubert, Entschuldigung, das ist ja total. Also Hubert, du möchtest nochmal kurz erzählen, wo du eine besondere Aufbruchssituation hattest. Und da lade ich dich jetzt einfach hier nach vorne ein und wir können einfach ja nochmal sehen, wie Abraham und Hubert aufgebrochen sind.
Ja, kurz erzählen. Ich hoffe, das gelingt mir, weil es ist doch ein bisschen was zu erzählen. Und ich hab allerdings auch zu bedenken gegeben, dass einige hier die Geschichte schon wissen, weil ich habe das schon mal in der Bibelstunde erzählt. Aber gut, es passt natürlich zu dem Thema heute, weil Aufbruch ins Ungewisse, das habe ich doppelt dann vollzogen. Und davon möchte ich halt versuchen, ganz kurz... Mal zu erzählen. Einmal ein Aufbruch, ganz banal geografisch, von Ost nach West-Berlin und damit aus der DDR in die Freiheit nach dem Westen. Und dann eben auch, was das mit meinem Glauben gemacht hat. Das ist eigentlich nochmal ein Aufbruch gewesen. Ich bin nämlich damals in Ost-Berlin in einer Gemeinde der Stadtmission gelandet. Und das war meine erste Begegnung mit pietistischer Frömmigkeit. Ich war damals ja so kirchenfromm, sage ich immer. Ich hoffe, dass ich niemandem damit auf die Zehen trete. Ich war in meiner Jugend bei der jungen Gemeinde und habe natürlich auch an Gott geglaubt, klar. Jesus war für mich ein großer Revolutionär und Religionsstifter. Mehr konnte ich mit Jesus nicht anfangen bis dahin. Und ich war fasziniert von der Intensität, mit der diese Menschen dort ihren Glauben leben und was Jesus diesen Menschen dort bedeutet hat. So, das ist das eine. Und dann kam eines Tages das Thema auf Flucht in den Westen. Und da schien mir so die Meinung vorzuherrschen, das kommt für einen Christen überhaupt nicht in Frage. Man soll da bleiben, wo Gott einen hingestellt hat. Und meine Flucht war bereits angeleiert. Also ich habe eigentlich nur auf eine Nachricht von den Fluchthelfern gewartet, wann, wie, wo es losgeht. So, wenn ich jetzt also das Ganze abgesagt hätte aus Glaubensgründen, da hätten mich alle für verrückt erklärt. Was mache ich jetzt also? Wie soll ich jetzt damit umgehen? Und das hat mich ins Gebet getrieben. Das war das erste Mal in meinem Leben, dass ich im Gebet mit Gott gerungen habe: Herr, was willst du, was soll das? Und ich habe dann mal so ein bisschen dumm in der Gemeinde gefragt. Das Thema kam natürlich nicht von mir, klar, weil ich hab mich gehütet, über meine Fluchtambitionen zu reden. Die Stasi hatte ja ihre Ohren überall. Nee, aber ich habe dann mal dumm gefragt, ich möchte gerne Gottes Willen erfahren. Und wenn Gott nicht antwortet, was mache ich denn da? Und da hat mir einer den Rat gegeben, dann sage Gott, ich verfolge jetzt meinen Plan. Und wenn das nicht dein Wille ist, dann fahr dazwischen und lass es schief gehen. Wenn die Flucht aus der DDR schiefgegangen ist, war man hinterher entweder im Knast oder tot. Also war das für mich keine Option. Na gut, ich hätte noch ein paar mehr Sachen zu erzählen. Ich will mich aber wie versprochen kurz fassen. Jedenfalls kriegte ich eines Tages die Nachricht von den Fluchthelfern. Sonntag, 17 Uhr, Ostbahnhof, da geht es dann los. Und dann bin ich am Vormittag an dem Sonntag nochmal in Gottesdienst in der Stadtmission gegangen. Und da wurde Psalm 18, Vers 30 gelesen. Mit dir kann ich Kriegsvolk zerschlagen und mit meinem Gott über die Mauer springen. Meine erste Reaktion war so, jetzt bloß nichts anmerken lassen, Vorsicht. Aber dann wurde ich auch ruhig, denn das war Gottes Antwort auf mein Gebet. Mir kann kein Mensch erzählen, dass das Zufall war. Nicht? Gott hat mir jetzt hier gesagt, okay, hau ab. Ne? Und ich war dann tatsächlich auch, am nächsten Morgen war ich in West-Berlin, jenseits der Mauer. Nicht? Wenn Gott mit uns ist, was soll einem da so ein antifaschistischer Schutzwall? Und gut, ich bin dann im Westen erstmal bei Verwandten hier in Essen untergekommen. Und meine erste Station war dann Düsseldorf. Ich habe weder in Essen noch in Düsseldorf eine Stadtmission gefunden. Das war so ein bisschen eine Durststrecke. Ich meine heute hat Düsseldorf eine Stadtmission. Aber das war damals noch landeskirchliche Gemeinschaft. Und davon wusste ich nichts. Das war ja alles, die ganze Landschaft war ja für mich neu. Aber ich habe dann mal einen, und das ist jetzt das Letzte, was ich erzähle, dann bin ich fertig. Ich habe dann mal einen Bummel durch die Düsseldorfer Altstadt gemacht. So eine bunte Altstadt kannte ich aus der DDR nicht. Da stand Altstadt für Verfall und Grau in Grau. Und in einer Seitenstraße kam mir ganz, ganz eilig eine alte Diakonisse entgegen. Darf ich Ihnen das geben? Und husch, war sie schon wieder weg. Und dann habe ich mir das angeguckt, was sie da mir gegeben hatte. Neben dem üblichen Traktat natürlich, hatte sie mir eine Einladung in eine Teestube gegeben. Und das hat mich fasziniert, dass man eine Teestube einrichtet, um so gemütlich bei einer Tasse Tee mit Leuten über den Glauben zu reden. Nicht? Und das konnte ich mir in der DDR überhaupt nicht vorstellen, dass man sowas macht. Inzwischen haben mich die Görlitzer darüber aufgeklärt, dass die auch sowas gemacht haben. Aber ich gehe mal davon aus, dass das nicht so offiziell so ein Ladenlokal war, wie das da in Düsseldorf, sondern dass das eigentlich eher ein bisschen diskret war. Gut, aber ich will darüber nicht spekulieren. Also habe ich meinen Altstadtbummel abgebrochen, bin dahin gefahren. Da wurde ich freundlich von ein paar jungen Männern da eingeladen, mich mit an den Tisch zu setzen. Dann haben die mir also auch mich darüber aufgeklärt, dass hinter dieser Teestube der Jugendbund für entschiedenes Christentum steht, EC, heute entschieden für Christus. Und ja, da hatte ich meine Gemeinde. Dann bin ich dort praktisch im Jugendbund gelandet, hab dann auch mit Jesus festgemacht, also entschieden für Christus, ja, und habe dann auch doch ein bisschen dort mitgearbeitet. Ja, letzter Satz, da bin ich doppelt angekommen. Einmal natürlich im Westen in der Freiheit und einmal bei Jesus. Soweit.
Hubert, herzlichen Dank für die Geschichte und also für deine Lebensgeschichte in so kurzer Zeit. Ich bin sehr stolz auf dich. Du hast das wirklich ganz, ganz toll gemacht. Ja, ich darf das bestimmt verraten. Oder wir haben überlegt, ob das okay ist, so eine Geschichte zu erzählen, weil Hubert hat gesagt, ich habe doch die Geschichte schon mal erzählt, die kennt doch jeder. Und ich habe gesagt, na und, die Geschichte von Abraham kennt auch schon jeder. Und es ist es doch wert, es ist doch toll, dass wir Geschichten haben, die wir wiedererzählen und die wir wiedererzählen, weil sie so wertvoll sind und weil sie einem jedes Mal auch ein bisschen Gänsehaut machen und man auch jedes Mal merkt, wie bewegend das ist und wie krass es ist, wenn Gott einen wirklich auf den Weg schickt und wenn wir wirklich mit Gott ringen und kämpfen und auch darum ringen, was ist denn jetzt das Richtige? In der Bibel liest es sich ja manchmal ein bisschen einfach, dass wir sagen, okay, ist ja ganz klar, dass Abraham gegangen ist, weil Gott hat mit ihm gesprochen. Aber wir wissen nicht, wie Gott mit ihm gesprochen hat, ob es vielleicht auch vorsichtig und im Ringen und über eine längere Zeit war. Und Menschen gehen, von Gott bewegt, ins Ungewisse, zaghaft, glaubensvoll, niemals ohne Gott und niemals ohne seinen Segen, wenn sie mit ihm verbunden sind und eben auch diese Beziehung besteht. Und auch, wenn diese Beziehung ganz frisch ist, so wie wir es eben gehört haben. Also, Gott sagt, geh zu Abraham, verlass dein Land, deine Verwandtschaft und das Haus deines Vaters. Geh in das Land, das ich dir zeigen werde. Ich will dich zum Stammvater eines großen Volkes machen. So fängt die Geschichte von Abraham und seiner Berufung, Stammvater zu werden, an. Gottes Auftrag, der hat es wirklich in sich. Und Abraham, der verlässt alle Sicherheit. Er weiß gar nicht so genau, wohin eigentlich die Reise geht. Das bleibt an der Stelle noch offen. Und was Gott von Abraham erwartet, ist genau das. Einen ganz schön großen Sprung ins Ungewisse, weit über den eigenen Schatten und die eigenen Möglichkeiten hinaus. Auch so ähnlich wie bei Sabine. Wir kennen uns ja ein bisschen und ich kann es mir gar nicht vorstellen, dass sie sich in 10 Minuten für irgendwas entscheidet. Das ist ja eigentlich völlig, also wow, beeindruckend, was wir alles manchmal für Aufbrüche erleben, die weit über unsere Möglichkeiten und das, was wir so vorhaben oder uns denken können, hinausgehen. Und ich glaube auch, dass Abraham da vielleicht erstmal gestanden hat und überlegt hat, Gott, wie soll das gehen? Was wird denn meine Frau dazu sagen? Was wird meine Familie sagen? Denn Abraham, der bringt ja diesen ganzen Familienfrieden sehr durcheinander. Früher hat das Leben ja in großen Familien funktioniert. Man war sicher, man war geschützt, man hatte alles, was man braucht. Man hat das Leben geteilt, nochmal ganz anders und viel enger als heute. Abraham hat all seine Gewissheiten aufgegeben. Er hat seinen Platz und sein Standing und seinen Ruf und alles, was er schon hatte, seine Komfortzone, total aufgegeben. Und auf einmal gibt es kein Schon immer mehr, sondern nur noch ein Okay, Gott, ich gehe. Und Abraham nimmt seine Frau mit, Sarah, und Lot, den Sohn seines Bruders. Also, und okay, er macht auch keine Rucksacktour. Es ist auch erstmal keine Flucht, sondern er packt Hab und Gut zusammen und lässt von seinen Sachen nichts zurück. Ich stelle es mir auch so vor wie so eine kleine Reisekarawane. Aber er lässt den Schutz seiner Großfamilie hinter sich. Und das ist damals schon ganz schön hart gewesen. Für die meisten von uns hier unvorstellbar. Klar, vielleicht ist man innerhalb von Deutschland mal umgezogen oder vielleicht gibt es sogar Leute in unserer Gemeinde auch aus Nachbarländern. Aber dass ich jetzt in ein völlig fremdes Land, in eine völlig fremde Kultur gehe, das kann ich mir überhaupt nicht vorstellen. Viele Menschen dieser Welt erleben aber ja genau das auch heute noch, dass sie aus ihrer Kultur und ihrem Land herausgerissen werden, weil sie auf der Flucht sind oder weil sie Besseres erhoffen. Abraham ist ins Ungewisse aufgebrochen und viele Menschen heute brechen ja auch in große Ungewissheiten auf. Und viele Christen, die auch da in Gottes Namen gehen und mit Gottes Segen, die erleben fantastische, aber genauso anstrengende Dinge. Ich kenne die Geschichte einer Frau aus der Gemeinschaft, mit der ich ein bisschen mehr Kontakt habe, jetzt ein bisschen besser, von der ich gehofft hätte, sie kann auch heute erzählen, aber ich verstehe auch, wenn nicht. Aber das sind einfach so Sachen, wo ich denke, ich hätte das gar nicht überlebt. Und diese Menschen sagen, aber Gott hat mir geholfen und ich habe gemerkt, Gott macht mich stark. Halleluja, auch wenn alles immer noch nicht gut ist. Aber dieses Aufbrechen, das machen wir nicht leichtfertig. Uns aus unserer Komfortzone herausholen zu lassen, dafür braucht es schon ein bisschen was. Entweder so ein Druck im Nacken, dass man sagt, ich muss gehen, denn es geht um mein Leben. Aber manchmal vielleicht auch einfach Gottes Auftrag, der sagt, geh los. Und man spürt und hört von Gott, da soll was Neues passieren. Das passiert mit Ringen und mit Beten und ich glaube, das passiert auch ganz sicher bei Abraham mit Angst haben und dann trotzdem mit losgehen und mit sagen, Gott, geh du bitte mit. Wohin es geht, das weiß Abraham gar nicht so genau, aber er weiß, dass Gott bei ihm sein wird. Er wird ihn begleiten und Gott hat eine große Vision für sein Leben. Was aus Abraham werden soll? Ein Volk. Da steht Abraham und denkt, wie soll das gehen? Ein Volk so zahlreich wie Sterne am Himmel und wie Sand am Meer. Und Abraham staunt, was Gott mit ihm vorhat. Gott denkt groß. Er denkt groß von Abraham und er denkt groß von den Dingen, die er vorhat. Große Pläne hat er mit Abraham. Und wahrscheinlich fühlt sich Abraham trotzdem in dem Moment, in dem er die Zusage bekommt, dass das alles so werden wird, fühlt er sich noch klein, unbedeutend und unfruchtbar. Denn zu dem Zeitpunkt ist er schon 75 und hat keine Kinder bisher. Und trotzdem, dennoch, wie es der Psalm eben gesagt hat, Abraham geht los. Gesegnet geht er und bricht in Unbekanntes auf. Und wo genau das ist, da habe ich eine Karte gefunden, die wir einmal zusammen angucken können. Denn Abraham ist aufbrechend schon gewohnt. Abraham kommt ursprünglich aus Ur. Das seht ihr da ganz unten, wo das Sternchen ist. Und gemeinsam mit seinem Vater ist er schon nach Haran gewandert. Das seht ihr da oben, dieser Bogen, so ungefähr auf der Spitze. Da ist Haran. Und in Haran spielt unser Text heute. Abrahams Vater ist verstorben und dann bekommt Abraham kurz später den Auftrag, loszugehen. Und Abraham, der drückt seinen Glauben irgendwie sehr praktisch aus. Der baut an vielen Stellen Altäre. So läuft er los, wieder, also wenn wir jetzt bei Sichem gucken, da am Meer, das ist ein sehr bedeutender Ort an der Orakeleiche, wie es im Text heißt. Da baut er einen Altar und lobt Gott und preist Gott und sagt, okay, das ist wohl schon das Land, das du mir zeigen möchtest. Dann geht er weiter nach Bethel und baut wieder einen Altar. Also irgendwie ist das auch schön, dass Abraham auf seinem Weg Stätten der Begegnung mit Gott baut, die sichtbar werden und die irgendwie ganz praktisch sind. Das finde ich beeindruckend, das ist mir noch neu klar geworden, dass Abraham nicht einfach so losgeht und mal guckt, sondern dass er immer wieder Haltepunkte und Begegnungspunkte mit Gott hat und sagt, hier baue ich einen Altar, weil Gott sagt, hier ist ein guter Ort. Und insgesamt geht es nicht so richtig gut weiter für Abraham, denn Abraham und Sarah müssen nach Ägypten fliehen. Da gibt es eine Hungersnot. Und wenn wir jetzt mal überlegen, da geht jemand los mit einer großen Verheißung und einem Segen und ist so halbwegs angekommen in dem Land, wo er denkt, ja, das könnte sein. Auf einmal muss er fliehen mit Hunger und mit seiner Frau nach Ägypten. Jetzt kann man sich müßig überlegen, ist das ein Wirtschaftsflüchtling oder hatte der da ein Recht auf Asyl? Keine Ahnung. Auf jeden Fall merke ich wieder, wie die Geschichte von Abraham vielen Menschen heute genau sagt so, ach, was ich alles erlebt habe, das hat Abraham auch erlebt. Die Geflüchteten, die bei uns sind, die kennen diese Geschichten und die kennen auch Geschichten von falschen Identitäten. Und so geht es bei Abraham in Ägypten, an dem letzten Sternchen da ganz links von euch aus gesehen, weiter, dass Abraham seine Identität oder eher gesagt die Identität seiner Frau verschleiert. Er sagt nämlich, Sarah, du bist meine Frau, aber du bist viel zu hübsch. Wenn wir jetzt sagen, wir sind verheiratet, dann tötet mich der Pharao, damit er dich haben kann. Also sag, du bist meine Schwester. Also was das alles mit sich zieht, ist ja ziemlich unglaublich. Abraham lügt. Gesegnet lügen, ja, das geht, sagt uns die Bibel. Abraham lügt, um sich zu schützen. Ja, nicht einfach so und willkürlich, aber es ist eben ein ganz normaler Mensch. Er lügt, um zu leben. Gesegnete Wege sind nicht zwangsläufig Wege ohne Schuld. Und gesegnete Wege sind nicht automatisch Wege, in denen alles glatt läuft oder in denen Pläne funktionieren. Gesegnete Wege sind die Wege, wo Gott mitgeht und wo wir immer wieder im Gebet merken, ob wir diese Wege weitergehen sollen oder nicht. Und gesegnete Wege sind die Wege, in denen Gott zu uns hält, uns nicht verlässt und uns auch immer wieder neu mit Hoffnung erfüllt. Gesegnete Wege sind keine leichten Wege, sie sind ruckelig und verwirrend. Aber der Aufbruch ins Neue, ins Unbekannte, der wird von Gott begleitet und geleitet. Und ja, Abraham geht auch zurück von Ägypten nach Hebron und da baut er überraschenderweise einen Altar und trennt sich von Lot. Also auch das letzte bisschen Familienzusammenhalt, was er so mitnehmen konnte, ist an dieser Stelle zerbrochen, aus guten Gründen, wie wir auch in der Bibel nachlesen können. Und diese Karte habe ich euch einfach mal mitgebracht, um euch zu zeigen, wow, dieser Weg war gesegnet, aber er war auch echt hart. Und es war nicht alles vorher so sonnenklar, wie wir das ja manchmal denken, dass in der Bibel diese Geschichten so klar sind und wir sofort wissen, ah ja, wenn Gott so zu mir reden würde, wüsste ich auch, was ich tun soll. Ich glaube auch, dass Abraham ziemlich viel gerungen, gebetet und gesucht hat, bis sein Weg eben sein Weg war, sein Weg in Gottes Gnade und mit Gottes Segen. Genau, die Karte brauchen wir jetzt nicht unbedingt, aber wir können sie auch so, ja, könnt ihr noch ein bisschen angucken. Aber was ist für uns heute, jetzt kommen wir wieder zurück in unsere Gedankenwelten, was ist für uns denn heute das Neue und das Unbekannte? Wir sind ja hier, weil wir denken, wir nehmen uns was für unser Leben mit. Wie gesagt, ich glaube, viele Menschen dieser Welt haben gerade Aufbrüche hinter sich und sagen so, ach genau, das sind meine Erfahrungen. Es ist alles verwirrend und echt anstrengend, aber ich habe gespürt, Gott ist da. Sie müssen erst ankommen, hier oder in anderen Teilen der Welt, wo sie Frieden gefunden haben. Da ist es vielleicht gerade dran, erstmal auszuruhen, zu gucken, wo bin ich, und nicht dran, irgendwie neu aufzubrechen. Aber ich glaube, dass es auch ganz sicher hier und heute noch Aufbrüche gibt in unserem Leben, was nicht heißt, dass wir alle wegziehen müssen oder alle in ferne Länder ziehen müssen. Aber wir merken doch selber manchmal, dass vielleicht Aufbrüche dran sind und dass wir etwas wagen sollten und dass wir vielleicht um Weisheit und ja, Fügung bitten sollten. Wenn wir merken, etwas ist nicht mehr stimmig in unserem Leben, ich reg mich zu viel auf oder ich bin zu erschöpft oder irgendwas in meinem Leben macht mich unruhig. Wir sind zwar hier in Sicherheit, aber ich glaube fest, dass Gott uns auch ins Ungewisse hier und heute rufen kann. Neue Aufgaben, vielleicht in neue Lebensabschnitte, alte Zöpfe abzuschneiden, was Neues zu denken, Gottes Größe auch nochmal neu zu spüren, indem ich mich herausfordern lasse. Jetzt würde ich am liebsten kleine Gesprächsgruppen machen, aber keine Angst, an dieser Stelle nicht. Aber ich glaube, dass wir ganz viele Geschichten schon zu erzählen hätten heute oder vielleicht sogar länger mit einem Fragezeichen rumlaufen und sagen, ach, vielleicht ist es dran, nochmal neu zu denken, wo ich aufbrechen möchte. Vielleicht gibt es auch Menschen, die Flüchtlinge, Geflüchtete aufgenommen haben aktuell. Das ist zwar kein Aufbruch, in dem man selber losgeht, aber es ist wahnsinnig ein gedanklicher Aufbruch, was einlassen in eine total neue Situation. Vielleicht kann es auch sein, man hat ein Studium abgebrochen und empfindet das als neuer Weg, weil wieder Gedanken und Kapazitäten frei sind. Vielleicht kann es auch sein, dass man ein Ehrenamt annimmt und im ersten Moment noch gar nicht weiß, ist das zu groß für mich? Geht das nicht über meine Möglichkeiten hinaus? Habe ich dafür im Alltag eigentlich Zeit? Auch das kann Aufbruch sein. Der Start in die Rente, in einen neuen Lebensabschnitt kann Aufbruch sein. Wir müssen gestalten. Klar, man kann sich auch aufs Sofa setzen, bis man stirbt. Aber schöner ist doch, dass wir nochmal das als Aufbruch empfinden und nicht als Ruhestand. Vielleicht auch nicht als Unruhestand, denn dann wird es ja auch ein bisschen ungemütlich, aber als Neudenken, als neue Möglichkeiten sehen und Gott neu fragen, also Gott, du siehst, ich bin nicht mehr die Jüngste, aber was kann ich tun? Das ist ja auch mal eine spannende Aufgabe. Also es gibt unendlich viele Aufbrüche. Wenn ein Baby geboren wird, allen ist klar, auch krasser Aufbruch ins Leben, weil man sich selber so krass verändert und weil auch ganz viele neue Sachen anfallen. Also aufbrechen wie Abraham heißt nicht immer, so lange Wege zu gehen und so viel unterwegs zu sein. Es kann auch sein, dass in meinem Leben ich am Ort bleibe und trotzdem wahnsinnig groß aufbreche. Und Gott setzt uns in Bewegung. Ich glaube, das haben wir alle schon erlebt. Manchmal ist es gar nicht so leicht herauszufinden, wie er das tut. Ob da eine Stimme vom Himmel kommt? Selten. Aber vielleicht sind es Bibelverse, die mir zugesprochen werden oder Lieder, die ich höre oder Menschen, die etwas sagen oder Gebete, die, in denen ich das Gefühl habe, da passiert was in mir. Da merke ich auf einmal, dass Gott mich auf einen Weg setzt. Er wird uns zeigen, wohin die Reise geht, da bin ich sicher. Auch wenn wir noch nicht alles sehen können und wenn wir nicht alle Umwege oder Irrungen und Wirrungen schon einkalkulieren können. Und wir können ihn auffordern, immer wieder neu mitzukommen und wirklich sagen, Gott, ich brauche dich an dieser Stelle. Ich kann aufbrechen, aber ich brauche dich und ich brauche dich ganz. Gott sagt zu Abraham im Bibeltext, ich will dich segnen und deinen Namen groß machen. Also hat Abraham gerade einen sehr großen, wie wir eben schon festgestellt haben, auch unbequemen Segen erhalten. Und Abraham hat gerade seine Familie verlassen, wo er einen Ruf und einen großen Namen hatte, oder zumindest einen Namen, und ist aufgebrochen ohne große Aussicht erstmal auf Veränderungen, er ist kinderlos, wie soll da ein großer Name entstehen? Aber Gott hat ihn erwählt als Stammvater. Ein großer Name, und es ist wirklich ein großer Name, weil tausende von Jahren später sitzen wir hier immer noch und erzählen die Geschichte von Abraham. Also das ist ein riesengroßer Name. Wir sind nicht mehr seine Kultur, wir sind nicht mehr seine Zeit und trotzdem, es ist passiert, genau wie Gott es gesagt hat. Abraham ist ein großer Name geworden. Was ich sehr verrückt finde, ist, dass ein Kapitel vorher die Menschen versucht haben, sich selbst einen großen Namen zu machen. Und das ist desaströs schiefgegangen. Das war der Turmbau zu Babel. Ein Kapitel vorher versuchen es die Menschen selbst und alles liegt nachher am Boden zerstört, weil Gott sagt, nee, Leute, also wirklich nicht. Ihr könnt nicht euch selber groß machen. Aber wenn Gott sagt, ich gebe dir einen großen Namen, ist das was anderes, weil Gott eine Verheißung hat und weil Gott nicht sagt, du sollst klein bleiben und immer demütig und kein Selbstbewusstsein haben. Gott macht Menschen groß, aber Gott macht es. Und nicht Menschen machen sich selber groß. Ich glaube, das ist manchmal ein Problem unserer Zeit, dass wenn Menschen versuchen, sich selbst groß zu machen, sie echt über viele Leichen gehen oder zumindest vieles dann klein werden muss, weil die Menschen so groß sein wollen. Gott macht die Menschen groß, weil er groß ist. Und trotzdem bleiben wir ja demütig, weil wir wissen, Gott ist größer, als wir es jemals werden können. Gott macht Abraham einen großen Namen und er wird ihn segnen. Nicht mit grünen Auen die ganze Zeit, nicht mit einem Leben ohne Stress und ohne Herausforderung, weil Abraham erlebt, wie seine Ehe bedroht wird, wie er hungern muss, wie er Entbehrungen hat. Er hat Streit mit Lot, Streit um Kinder, Streit mit Mägden. Also man kann nun wirklich nicht sagen, dass Gottes Segen das Leben leichter macht. Aber Gottes Segen gibt uns eine Bedeutung. Er macht das Kleine und Bedeutungslose groß und er schenkt neue Aufbrüche, völlig neue Möglichkeiten. Und ja, ein paar Nummern kleiner muss ich denken an meinen Segen zur Ordination. Der tat mir total gut, gab mir Kraft und das Gefühl, richtig zu sein in dieser evangelischen Kirche, in dieser LKG, einfach hier an diesem Ort. Gleichzeitig war ein paar Tage vorher der Krieg in der Ukraine losgebrochen. Meine private Lebenssituation war wirklich alles andere als rosig. Und die Kirchenaustrittszahlen habe ich irgendwie auch in meinem Hinterkopf und denke, ja Gott, irgendwie fühlt sich dieser Segen schon gut an, aber nicht die ganze Welt wird auf einmal ein einziges Bling-Bling. Aber ich möchte diesen Segen auf keinen Fall missen, weil ich denke, dass ich auch an den Tagen, an denen mir die Arbeit nicht leicht von der Hand geht oder wo meine Kräfte sich zu klein anfühlen, meine Gedanken zu trüb sind, dass mich da dieser Segen auch trägt, zu sagen, Gott segnet mich durch die Kirche und durch die Menschen, die mir begegnen. Und gerade da klammere ich mich an den Segen, weil er mir eine Bedeutung gibt. Und weil ich weiß, dadurch fließt eine Kraft, die etwas bewegt und verändert. Vielleicht erinnert ihr euch an euren letzten Segen, vielleicht auch letzten Sonntag, aber ich meine, das ist ja mehr ein Alltagssegen, aber vielleicht gab es in eurem Leben große Segen zu Anlässen oder Gelegenheiten, an die ihr euch noch erinnert, wo es um was Neues ging. Vielleicht, als ihr geheiratet habt, oder als Kinder getauft wurden oder vielleicht auch zu einer neuen Arbeitsstelle oder Beginn einer Ausbildung. Gesegnet werden heißt, dass ich das Gefühl bekomme, dass Gott mich unterstützt und dass er mir Menschen an die Seite stellt. Und das ist einfach wahnsinnig schön. Segen macht uns bereit für Großes, für große Aufgaben, für große Aufbrüche, für neue Lebensabschnitte. Und die sollten wir mitnehmen und wahrnehmen. Das ist was total Fantastisches. Segen bedeutet, dass nicht alles bleiben muss, wie es ist, dass etwas Neues passieren darf, dass Gott in unserem Leben und in unserem Alltag etwas verändern darf und dass er Wegbegleiter ist. Es ist nicht immer einfach und manchmal sind wir überfordert. Ich glaube, Abraham war an manchen Stellen bestimmt auch überfordert, wenn er Entscheidungen treffen musste, war er meistens auch überfordert. Und wenn wir ja, das vielleicht am Segen, am Ende eines Gottesdienstes mal nochmal neu spüren, dass es auch sein kann, dass es ein Segen wird zu einem Aufbruch und zu einem Großen in unserem Alltag. Wer weiß, was passiert. Auf jeden Fall macht Segen uns stark für die Herausforderungen, denen wir begegnen. Und Segen wirkt. Abraham glaubt und Abraham bindet sich an Gott und er sagt, ja, ich gehe diesen Weg mit dir. Natürlich, wir können nicht jede Woche aufbrechen wie Abraham, aber wir können offen bleiben und daran denken, dass Gott uns auch in Neues hineinsegnet, vielleicht auch, wenn lange nichts Neues mehr passiert ist. Und Gott sagt zu Abraham, werde ein Segen. Also das Große, was Segen sein kann, das steckt vor allem auch im letzten Teil von der Ansprache Gottes an Abraham. Er sagt, ich will dich segnen, sodass du ein Segen sein wirst. Wer dir aber Böses wünscht, den werde ich verfluchen. Alle Völker der Erde sollen durch dich gesegnet werden. Und wenn wir das mal für einen Moment wirken lassen, was das bedeutet, alle Völker der Erde sollen durch Abraham gesegnet werden, dann stehen wir vor einer riesengroßen Utopie, vor etwas, was heute auch immer noch nicht passiert ist. Gott macht Abraham zum Segen für die Menschen, für alle Völker. Das steht so da. Sie sollen durch Abraham gesegnet werden. Da steht nicht, wenn sie mich als Herrn bekennen oder wenn du ein paar Vorbereitungsgespräche geführt hast oder wenn sie gewisse Kriterien erfüllen. Erstmal steht da alle Menschen, alle Völker. Und da bin ich doch nochmal massiv drüber gestolpert, weil alle Völker, das heißt ja auch die Kanaaniter, zu denen Abraham dann ins Land gegangen ist. Und wenn wir die anderen Geschichten aus dem Alten Testament kennen, wissen wir, dass es da auch viel mit Krieg und Tod und Land Problemen und wirklich miesen Kriegen zuging. Und deswegen fand ich es umso interessanter, hier eine Stelle zu entdecken, an der steht, Die Völker sollen durch Abraham erstmal gesegnet werden. Und das gilt für diese Feinde, für diese Heiden, für die, die den völlig falschen Götzen anbeten, für die, die Baal und Astarte anbeten und die eigentlich keine Bedeutung für Gott haben durften. Ja, und natürlich auch irgendwie nein, denn Abraham bricht in ein neues Land auf und die Kanaanäer leben dort. Und ich glaube, dass wenn Abraham aufgenommen wird, dann gilt ein Segen, der größer ist als das, was wir glauben können, nämlich dass sogar Menschen aus Völkern, die noch gar nicht bereit sind, Gottes Segen erleben können. Alle Völker der Erde sollen durch dich gesegnet werden. Wow, was für eine Utopie. Wie weit sind wir auch heute noch davon entfernt, weil Völker oft gegeneinander arbeiten. Aber an dieser Stelle, mitten im Alten Testament, da entdecke ich Gottes Plan, der für alle Völker gilt, dass alle Völker seinen Segen erleben und von ihm verändert werden können. Wir haben schon festgestellt, Segen ist was Herausforderndes, was Großes. Vielleicht heißt das für unseren Alltag, dass wir auch großzügig mit Segen umgehen sollen, vielleicht an Stellen, wo wir selber noch Vorbehalte haben. Nicht nur für die, die Gott schon kennen, sondern eben auch für die, die vielleicht Gott kennenlernen können. Klar, Gott kann auch anders, Gott kann auch verfluchen, das steht da auch. Wer Abraham Böses wünscht, den wird Gott verfluchen. Und das ist ganz schön heftig, von Gott verflucht zu werden, wer möchte das schon? Aber das macht Abraham irgendwie auch stark zu wissen, Gott ist wirklich ganz und gar mit ihm und wird ihn schützen. Was bewirkt ein Fluch Gottes? Das ist eine ganz eigene Thematik und eine ganz eigene Geschichte. Wenn man die Abrahamsgeschichte weiterliest, gibt es dort auch ein paar Beispiele. Aber ich möchte heute den Schwerpunkt auf den Segen legen. Gott segnet Abraham und er fordert uns auch mit seinem Segen heraus aus unserer Komfortzone. Segen heißt nicht, dass die Wege leicht werden. Und Segen heißt auch nicht, dass wir am Ende das Happy End schon erleben können. Ich glaube, dass Abraham wahrscheinlich auch, ja, vielleicht zum Schluss gedacht hat, was ist aus dieser großen Verheißung geworden? Natürlich war er noch kein Volk geworden, aber er wurde es. Über die Zeiten hinaus und hinweg. Und wenn ich mir überlege, was für ein großer Segen Jesus Christus für uns alle hier und heute ist. Der Weg war aber hart und steinig und ging über, ja, Tod und Auferstehung. Und nicht an jeder Stelle der Bibel spürt man, dass Jesus Segen gespürt hat. Aber Jesus war Gottes Sohn und war ein Segen und wurde ein Segen für alle Menschen, weil er alle gerettet hat. Also Segen heißt nicht, dass alles gut wird oder dass wir nie Herausforderungen haben, dass es nie schwierig ist. Aber dass wir auf jeden Fall uns darauf verlassen können, dass Gottes Kraft mit uns ist und dass wir eine Bedeutung haben bei Gott in seiner Geschichte mit den Menschen. Die Geschichte von Abraham ist eine große Geschichte, aber es ist eine, die auch heute noch passieren kann mit uns Menschen. Und auch eine große Geschichte können wir mitnehmen in unseren oftmals kleinen Alltag und uns neu fragen, wie vielleicht große und kleine Aufbrüche ins Ungewisse aussehen könnten, begleitet von Gottes Segen, der wirklich immer Großes bewirken kann. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Jesus Christus, unserem Herrn. Amen.